Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Es ist mal wieder Zeit, um einen Überblick über die NHL-Playoffs zu verschaffen. Wir sind im Conference-Halbfinale und so langsam steuern wir auch auf das Conference-Finale zu. Und das mache ich mit unserem Experten über die NHL, mit Tom Kanzok von schlittschuhtor.de. Hallo Tom.
Hallo Andreas.
Tom, wir haben vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Die Edmonton Oilers werden bei Wettbüros jetzt schon als Stanley Cup-Favoriten gehandelt. Sie haben 2-0 in ihrer Serie gegen die Anaheim Ducks geführt. Jetzt liegen sie 2-3 zurück, haben das letzte Spiel in Anaheim nach 3-0 Führung in den letzten 4 Minuten der Regular Time verschenkt, muss man fast sagen, haben 3 Tore kassiert und in der zweiten Overtime dann das 4-3 kassiert und liegen damit mit 2-3 zurück. Wie konnte das passieren?
Das ist ja sogar die letzten 4 Minuten, das kann man ja sogar noch schlimmer ausdrücken. Es waren ja nur 3 Minuten, in denen die Ducks da die Chance hatten, zurückzukommen. Also das war schon verrückt, dass sie da so schnell zurückgekommen sind, nachdem auch wieder Leon Draisaitl getroffen hatte. Connor McDavid ein sehr starkes, vor allem skilltechnisch ein hervorragendes Tor, wo er den Puck aus der Luft geschlagen hat, dann erzielen konnte. Und ja, dann haben sie gegen Ende wieder den Faden verloren, genauso eigentlich wie in den letzten Spielen auch. Dann hatten sie meiner Meinung nach etwas Pech auch mit einer Schiedsrichterentscheidung. Das ist auch eine Parallele zum vierten Spiel, bei jetzt im heutigen Spiel oder im Spiel in der letzten Nacht, war es dann der Ausgleichstreffer von Ricard Raquel, wo es zu Diskussionen kam, ob es da eine Torhüterbehinderung im Torraum gab. Ryan Kessler lag dort und war, ja, also die Schiedsrichter haben argumentiert, dass er in den Torraum geschoben wurde. Die Edmonton Oilers sind natürlich dann eher auf der anderen Seite und sagen, nein, Ryan Kessler hat dort schon bewusst den Kontakt mit Cam Talbot, dem Goalie der Oilers, aufgenommen und dafür gesorgt, dass er dann den Save nicht machen konnte. Woran lag's? Ich glaube, woran liegt es, dass die Ducks jetzt 3 Spiele in Folge gewonnen hat? Ich glaube, dass die Ducks einfach seit Spiel 3 mehr ihren Spielstil verfolgen. Ich hatte ja nach der 2-0-Serienführung der Edmonton Oilers gesagt, dass es ein bisschen verwunderlich ist, dass die Ducks sich so sehr auf den Spielstil der Edmonton Oilers einlassen und sie schon sehr versuchen zu kontrollieren und so ein bisschen ihre eigene Identität verloren haben. Und ich glaube, dass sie jetzt in dieser kurzen Pause zwischen Spiel 2 und Spiel 3, wo die Serie dann von Anaheim nach Edmonton ging, dass sie sich so ein bisschen daran erinnert haben, was sie eigentlich stark macht. Und das ist schon ein recht physisches Hockey, aber trotzdem technisch auf einem sehr hohen Niveau. Und dass sie wirklich sich daran erinnert haben, dass sie gegen diese Edmonton Oilers oder gegen eigentlich fast jedes Team aus der Western Conference wahrscheinlich bessere Chancen haben, wenn sie versuchen, selber das Spiel zu machen, als in der Defensive, größtenteils in der Defensive zu stehen und über physisches Spiel, rein über physisches Spiel und über diese kleinen Nicklichkeiten zu kommen und damit den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Und seitdem sie das machen, sind sie deutlich besser in diese Serie gekommen.
Es ist ja nicht so, dass sie das unverdient jetzt gewonnen haben, die Anaheim Ducks. 64 Schüsse auf das Tor von Cam Talbot, der 56 abgewehrt hat, beziehungsweise 56 in Even Strength aufs Tor bekommen hat, 8 dann noch im Powerplay. 64 Schüsse, das habe ich selten gesehen, so eine Statistik. Dann natürlich die 3 Tore ab 16:44 im dritten Drittel. Also es waren tatsächlich nur noch 3 Minuten und 16 zu spielen. Also wir können ja nicht mal darüber sprechen, dass die Ducks das unverdient gewonnen haben. Aber so ein 3-0 muss man über die Zeit retten, wie auch immer.
Ah, absolut. Also, oder zumindest dann, wenn man 2 schnelle Tore aufeinander kassiert, dass man dann zumindest den Sieg über die Zeit bringt und sich dann nicht noch kurz vor Schluss nochmal einfängt, sondern dass man dann wirklich, wir können ja mal kurz durchgehen. Der Treffer von Ryan Kessler fiel 17. Minute, 16:44 des dritten Drittels. Dann eine halbe Minute später war der Treffer von Cam Fowler und erst 15 Sekunden vor Schluss war dann der Treffer von Ricard Raquel. Also das war dann klar, da war dieses Gedränge vor dem Tor und das war eine unübersichtliche Situation. Vielleicht war auch eine Torhüterbehinderung dabei, aber vielleicht musst du dann einfach, wir sprechen ja heute auch nochmal über die deutsche Nationalmannschaft, dann musst du vielleicht da auch ein bisschen cleverer sein und das alles ein bisschen enger machen und dann so eine Chance einfach auch nicht mehr zulassen. Das spricht sich in der Theorie einfach. Aber du hast schon recht, man muss solche Führungen dann auch über die Zeit bringen.
Ja, also die Anaheim Ducks führen jetzt mit 3-2 in der Serie, nachdem sie schon mit 2-0 zurückgelegen haben. In der Nacht von Sonntag auf Montag geht es dann in Spiel 6. Gibt es einen Weg nochmal für die Oilers zurück? Weil das ist ja nun wirklich ein Neckbreaker gewesen da, gerade dann auch zweite Overtime.
Es könnte der Neckbreaker in dieser Serie sein, wenn sie jetzt in Spiel 6 auch verlieren, dann gut, dann ist die Serie auch beendet und dann wird man schon darauf zurückgehen und wird sagen, okay, die beiden Heimspiele, klar, da kann man vielleicht eins verlieren, beide darfst du nicht verlieren. Und dann diese 3-0-Führung hat ihnen dann am Ende die Serie gekostet. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Serie am Mittwoch ein Spiel 7 sieht.
Ist die Mannschaft noch zu jung, die der Oilers? Ich meine, sie haben jetzt ein paar Jahre gebraucht mit dem Rebuild, sind jetzt in den Playoffs, haben so langsam alles beisammen, mit Connor McDavid ja auch einen absoluten Superstar. Ist das Team vielleicht noch ein ganz kleines bisschen zu grün hinter den Ohren?
Ja, zu grün hinter den Ohren. Zu jung würde ich nicht sagen, weil sie haben ja nun, also vom Altersschnitt her sind sie jetzt nicht so super jung wie jetzt beispielsweise die Toronto Maple Leafs. Aber sie haben wenig Spieler mit wirklicher Playoff-Erfahrung, vor allem in der NHL mit wenig Playoff-Erfahrung. Das liegt halt auch daran, dass sie 10 Jahre lang nicht in den Playoffs vertreten waren. Einige Spieler halt noch nie woanders gespielt haben als bei den Edmonton Oilers. Und das kann sich dann schon bemerkbar machen. Die Anaheim Ducks spielen regelmäßig in den Playoffs und sind auch schon regelmäßig weit gekommen. Die entscheidenden Spieler im Spiel 5 letzte Nacht waren Corey Perry, Ryan Getzlaff, die beide schon den Stanley Cup gewonnen haben. Das sind Erfahrungswerte, die durchaus auch helfen dann in solchen Spielen.
Ja, also, die Anaheim Ducks führen mit 3-2 in der Serie gegen die Edmonton Oilers. Ein weiteres Spiel, was letzte Nacht stattgefunden hat, das war das Spiel der St. Louis Blues gegen die Nashville Predators. Und wir haben schon über die Nashville Predators sehr, sehr lobend, sehr häufig gesprochen. Die St. Louis Blues konnten diese Serie jetzt verkürzen auf 2-3, indem sie das Spiel mit 2-1 gewonnen hat. Jaden Schwartz im dritten Drittel, 25 Sekunden im dritten Drittel waren gespielt, hat den entscheidenden Treffer dort dann für die St. Louis Blues gespielt. Kann die Serie wieder komplett aufreißen?
Glaube ich nicht. Für mich war es in der Beobachtung mehr so dieses typische Spiel, wo ein Team mit 3-0 in einer Serie führt oder jetzt in Nashvilles Fall mit 3-1 in einer Serie führt und dann vielleicht so die 1-2% fehlen, um dann das entscheidende Spiel, diesen vierten Sieg zu holen. Und dann, ja, vielleicht so ein bisschen bisschen den Faden verliert und auf der anderen Seite hast du ein Team, was kurz vor dem Ausscheiden steht mit den St. Louis Blues, die dann ja die extra Körner dann nochmal bringen, weil sie wollen nicht, dass ihre Saison zu Ende geht. Dann war es ein Heimspiel für die St. Louis Blues, sie wollen natürlich nicht, dass ihre Saison auch noch zu Hause beendet wird. Also es war in meiner Wahrnehmung auch das erste Spiel der St. Louis Blues, welches ich in diesen Playoffs gesehen habe, wo ich wirklich gesagt habe, wow, sie waren auch das bessere Team jetzt in diesem Spiel. Also ich glaube, dass Nashville hier vielleicht möglicherweise unbewusst auch ein bisschen den Fuß vom Gas genommen hat und St. Louis dann einfach die Chance genutzt hat, um sich das Spiel zu holen, aber trotzdem sehe ich die Nashville Predators hier als das bessere Team in der Serie.
Das Spiel 6 wird es dann morgen um 21 Uhr deutscher Zeit geben. Das ist ja dann doch auch einmal eine schöne Uhrzeit für deutsche NHL-Fans. Die Nashville Predators, wer hat dich da am meisten bislang überzeugt in diesen Playoffs?
Die Verteidigung war es auf jeden Fall bei den Nashville Predators. Also das ist angefangen bei Roman Josi und PK Subban natürlich vorneweg, die beiden Top-Verteidiger, die sie dort haben, aber dann halt auch Matthias Ekholm, der mit Subban zusammen in einer Reihe spielt und dann Ryan Ellis, den ich ja, glaube ich, auch hier schon mal angesprochen hatte, den man ja eigentlich mehr von Eishockey-Weltmeisterschaften kennt, wo er ja immer wieder dann kam und überzeugt hat und ja, jetzt der beste Punkte, die besten Punkte, die meisten Punkte in der Verteidigung der Nashville Predators hat und ja, da halt wirklich vorne weggeht und sehr, sehr auffällig spielt, obwohl er vielleicht, sag ich mal, in dieser Rangliste auch tatsächlich vielleicht erst der vierte ist von diesen vier Superverteidigern, die sie dort haben bei den Nashville Predators.
Offense wins games, Defense wins championships. Vielleicht ja auch dieses Mal bei den Nashville Predators, obwohl das noch sehr, sehr weit hin ist. Die Predators müssen erst nochmal einen Sieg holen hier in der Serie gegen die St. Louis Blues. Dann müssen sie noch durchs Conference Final und dann müssen sie auch noch durchs Stanley Cup Finale. Also, da ist noch eine ganze Menge Luft zwischen dem Stanley Cup und den Nashville Predators. Auch heute gibt es dann noch zwei Serien, die weitergehen. Eine Serie, Washington gegen Pittsburgh. Die Pittsburgh Penguins führen mit 3-1. Die Washington Capitals sind schon wieder mit dem Rücken zur Wand und schon wieder ist so ein ganz kleines bisschen, ja, vielleicht auch eine Depression bei den Washingtoner Eishockey-Fans eingetreten. Es ist ein Do-or-Die-Game für die Capitals. Können sie heute zurückschlagen in eigener Halle?
Ja, das ist ja echt schwierig zu sagen. Du bist ja der nette Mensch von meinsportradio.de, der immer meine NHL Dailies benennt, und du hast ja nach Spiel 4 war das, glaube ich, ne? Ja, das NHL Daily als Groundhog Day bezeichnet, also und täglich grüßt das Murmeltier, hieß der Film ja in Deutschland.
Genau.
Und so ist es halt leider. Immer wenn die Caps auf die Penguins treffen, haben die Penguins scheinbar das bessere Ende für sich. Und jetzt auch selbst in Spiel 4, wo sie ohne Sidney Crosby antreten mussten, der ja in Spiel 3 eine Gehirnerschütterung erlitten hat und der Status immer noch unklar ist, ob er jetzt auch in dieser Serie nochmal zurückkommt. Ich vermute eher, dass er, wenn die Penguins weiterkommen sollten, dann erst wieder im Conference Final eingreifen könnte. Selbst ohne Sidney Crosby schlagen die Penguins die Washington Capitals. Das ist, als wenn bei den Capitals in den Playoffs so ein Schalter im Kopf umgeht. Vielleicht sind da auch einige Spieler schon zu lange in diesem Team, die das schon zu oft miterlebt haben, wie sie eine gute Hauptrunde spielen und in den Playoffs dann ein bisschen abbauen. Und dann plötzlich nicht diese hohen Erwartungen, die in sie gesteckt werden, erfüllen können. Ich habe hier tatsächlich etwas Sorge um die Washington Capitals. Die Penguins treten schon sehr, sehr stark auf, konnten den Ausfall von Sidney Crosby ja tatsächlich kompensieren. Ich meine, gut, sie haben dann auf zwei dann noch die Option mit Evgeni Malkin, und das ist nun auch ein sehr, sehr starker Center, würde wahrscheinlich in 29 anderen Teams als erster Center auflaufen. Also insofern wiegt der Ausfall vielleicht jetzt nicht so schwer. Aber ja, den Capitals muss jetzt schon was einfallen zu Hause, um diese Serie noch zu gewinnen. Aber gegen Pittsburgh 3 Spiele in Folge zu gewinnen, das ist halt wirklich, da haben sie sich wirklich ein ganz, ganz tiefes Loch gegraben.
Ein Wort noch zu Sidney Crosby. Du hast es schon in einem deiner NHL-Dailies angesprochen. Es ist seine dritte Gehirnerschütterung, die er jetzt hat. Er ist schon wieder auf dem Eis, er trainiert schon wieder. Wird das Concussion-Protokoll in der NHL ein bisschen lax gehandhabt? Kann man wirklich darauf vertrauen, dass Sidney Crosby jetzt eigentlich schon wieder spielen darf?
Nein, vermutlich nicht. Das ist halt leider so, dass es eine sehr hohe Grauzone dazwischen gibt. Es gibt zwar dieses Concussion-Protokoll und die NHL versucht jetzt auch mehr oder weniger in diese Richtung zu gehen, dass sie unabhängige Concussion-Spotter in New York sitzen hat, die sich jedes Spiel des Abends anschauen und dann halt auch, wenn sie eine Szene sehen, wo sie sagen, oh, da könnte jetzt potenziell eine Gehirnerschütterung passiert sein, dann dort die Offiziellen in diesem Spiel kontaktieren, und dann muss dieser Spieler auch für eine kurze Zeit vom Eis, muss dieses Concussion-Protokoll durchgehen in einem Quiet Room und kann dann möglicherweise weiterspielen, und oder wenn dort Anzeichen einer Gehirnerschütterung oder sonstiger Verletzungen sind, dann wird er halt aus dem Spiel rausgenommen. Das wird natürlich von den Teams, von den Spielern sehr kritisch gesehen, weil es gab jetzt in der Regular Season zum Beispiel den Fall, dass Connor McDavid kurz vorm Eis musste, und das ist natürlich der beste Spieler der Edmonton Oilers. Dann wirft das auch Fragen auf, wie wird das in den Playoffs gehandhabt. Momentan habe ich noch kein Spiel gesehen, wo ein Spieler durch einen Concussion-Spotter von einem Spiel rausgenommen wurde, jetzt in diesen Playoffs. Bei Sidney Crosby gab es gar keine andere Möglichkeit. Das war aber auch der Trainer der Pittsburgh Penguins, also der Physiotherapeut, der dann ihn mit in die Kabine begleitet hat. Aber wie die Teams dann danach verfahren, das ist halt wirklich, da gibt es, glaube ich, wirklich Grauzonen. Und die Spieler muss man natürlich dann da auch erwähnen. Ich meine, Crosby ist natürlich auch, oder jeder Spieler ist sehr, sehr ehrgeizig. Es geht um die größte Trophäe für die meisten, oder gerade für die nordamerikanischen Profis, die es im Eishockey zu gewinnen gibt. Und Crosby ist einer der besten Spieler der Welt. Und vielleicht ist dann der Ehrgeiz manchmal zu stark und die Gesundheit rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Aber es gibt genug Beispiele in der NHL-Historie, wo großartige Karrieren zu kurz wurden. Eric Lindros fällt mir da spontan ein. Die Karrieren, die einfach dann zu kurz waren, durch enorm viele Gehirnerschütterungen. Und die Hoffnung habe ich bei Sidney Crosby einfach nicht, weil man mag ihn nicht mögen, aber er ist der beste Spieler der NHL momentan oder der beste Spieler der Welt.
Ja. Eine Serie haben wir noch, über die wir sprechen müssen. Das ist die Serie von Ottawa gegen die New York Rangers. Heute geht es in Ottawa weiter. Es steht 2-2. Es wurde ein bisschen zum schwedischen Duell hochgejazzt zwischen Lundqvist und Erik Karlsson. Man wird dieser Serie nicht ganz gerecht, wenn man es nur auf diese beiden Spieler runterbricht, oder? Es ist eine verflucht spannende Serie, wie ich finde, und sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, man kann dann auch noch die Serie runterbrechen auf Jean-Gabriel Pageau von den Ottawa Senators oder auf Mats Zuccarello von den New York Rangers oder generell auf beide Teams. Es ist tatsächlich überraschend unterhaltsam, diese Serie, auch wenn sie, glaube ich, in der Aufmerksamkeit natürlich nach hinten rückt im Vergleich zu den anderen drei Serien. Das liegt einfach daran, dass den Rangers so der riesen Superstar auf dem Eis abgeht, jetzt mal von Henrik Lundqvist, mal Henrik Lundqvist ausgeklammert. Und bei den Ottawa Senators, oder die Ottawa Senators sind halt jetzt nicht als das Team bekannt, was eine High-Flying-Offense spielt oder was halt irgendwie ein sehr aufregendes Hockey spielt. Sie haben den besten Verteidiger der Welt bei sich im Team mit Erik Karlsson, der leider angeschlagen spielt, in Spiel 4 auch vorzeitig das Team vorzeitig in die Kabine gehen musste und nicht zurückkehrte. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Verletzungen in den Playoffs. Nach der Serie gegen Boston in der ersten Runde hat er ja gesagt, dass er einen Haarriss in der rechten Hacke hatte. Die Verletzung sei wohl verheilt gewesen, sieht allerdings jetzt nicht mehr so aus. Also er hatte schon in einigen Spielen jetzt in dieser Serie gegen die Rangers immer wieder Probleme mit dem Fuß. Und man hat die kanadischen Kollegen gehen da natürlich auch sehr deutlich drauf ein. Und man sieht schon, dass er da noch angeschlagen ist. Aber selbst ein Karlsson bei 80% hat die ersten drei Spiele und das vierte Spiel bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann verletzt raus musste, hat er seinen Stempel aufgedrückt und hat er dominiert. Also selbst mit 80% ist Erik Karlsson noch sehr stark genug um Spiele zu entscheiden. Und man kann für die Ottawa Senators in dem Fall einfach auch nur hoffen, dass er wieder zurückkommt und dass er hier eingreifen kann, weil wahrscheinlich kein Team dieser acht Teams so sehr von einem Superstar abhängig ist wie die Ottawa Senators von Erik Karlsson.
Heute 21 Uhr geht es weiter auf Sport 1 US, falls ihr es empfangt, auf The Zone, wenn ihr es empfangt, oder auf NHL TV, wenn ihr es empfangt, die Ottawa Senators gegen die New York Rangers. Heute Nacht um 12:45 Washington gegen Pittsburgh, morgen um 21 Uhr Nashville gegen St. Louis und dann um 1 Uhr Edmonton gegen Anaheim. Die Edmonton Oilers stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie müssen Spiel 6 gewinnen, um in dieser Serie zu bleiben. Das war Tom Kanzok von schlittschuhtor.de mit seiner Übersicht über die NHL-Ergebnisse bislang. Danke, Tom.
Sehr gern.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.